erlebt, dass tatsächlich der negative Sinn in seiner brutalsten Form hervortritt, nämlich der Messerangriff auf die Kölner Sozialdezernentin Rekler, die danach zur Oberbürgermeisterin gewählt worden ist. Es gibt jetzt Stimmen, die sagen, Pegida hat da mitgestochen und ist also mitverantwortlich dafür, dass es diese Gewalttat gegen die Frau gab. Noch zum kurzen Hintergrund, der Täter kommt wohl aus rechtsextremen Kreisen, hat danach geschrien, soll danach geschrien haben, ich will euch alle schützen. Sieht das als seine Aufgabe an. Glauben Sie, dass das auch ein negativer Effekt ist, den wir öfter sehen werden angesichts dieser Krise?
Wir werden angesichts dieser Krise auf jeden Fall schneller und öfter solche Sofortzuschreibungen hören. Ich halte es für einen inhaltlich leeren Satz. Pegida hat mitgestochen. Es ist zunächst mal jeder für seine Taten verantwortlich. Er lebt in einem Milieu, in dem die Hemmungen, die er gegenüber einer solchen Gewalttat führt, vielleicht gestärkt oder nicht gestärkt wird. Er kommt in eine Situation, in der diese Hemmungen stärker oder schwächer werden. Er kommt aus einer Familie etc. Da haben wir also ein multikausales Bündel. Da hat Pegida jetzt konkret genauso wenig mitgestochen, wie jetzt vielleicht irgendwelche Kritiker der Asylpolitik von Frau Merkel, was ich auch teilweise für ein denunziatorisches Reden halte. Also wer vorher Frau Merkel kritisiert hat, ist jetzt irgendwie mitverantwortlich. Es gab ja in den Online-Medien vermeintlich seriöser Wochenzeitungen auch schon solche Grenzüberschreitungen hin zur Demagogie, die ich ganz, ganz schlimm finde. Wir müssen da wirklich gelassen drüber reden und ein wenig darf ich jetzt vielleicht auch mal Herrn Eilenberger widersprechen, obwohl ich ja sonst aus dem Nicken gar nicht rauskomme, aber das tut meinem Nacken gut, jetzt hier mal Nein zu sagen.
Dann bitte.
Ich bin ja auch Idealist. Ich habe eigentlich ein besseres Bild von Utopien als der Kollege Lombard, aber ein wenig erscheint es jetzt so, als würde der geschätzte Kollege Eilenberger jetzt die Menschen, die zu uns kommen, als Hebel sehen für eine Umgestaltung der bestehenden Bundesrepublik, also ein instrumentelles Verhältnis. Irgendein Ziel, das mir jetzt nicht so klar geworden ist, hat er vor Augen und es kommen Menschen zu uns und Herr Eilenberger hofft jetzt wunderbar, denen gelingt, was mir durch mein Schreiben nicht gelungen ist, nämlich endlich die Gesellschaft so umzugestalten, damit dort meine Vorstellungen zu ihrem Recht kommen, dass gewissermaßen ich so aus meiner, ich überzeichne es etwas, ich aus meiner Außenseiterposition des tiefschürfenden Denkers an die Spitze einer umgestaltenden Bewegung gerate. Und er hat vorhin zu Recht auf die Differenz zwischen Bürger und Staat hingewiesen, dass der Bürger sich vom Staat emanzipiert. Da wäre ich als liberaler Mensch auch dafür. Da müssen wir aber genauso auch unterscheiden zwischen Neubürgern, fiel auch einmal das Wort, die Leute sind hier. Es werden aber nicht alle hier bleiben. Es werden nicht alle Neubürger werden. Weder wollen sie es, noch können sie es. Integration und Abschiebung, Rückführung gehören ja zusammen. Also wir brauchen in der Tat eine Debatte, da stimme ich mit Herrn Eilenberger wieder zu. Was macht Deutschland aus? Was leben wir hier vor? Was verlangen wir? Wo sind die Grenzen der Toleranz? Keine Toleranz in Intoleranten, heißt mein Büchlein ja. Aber jetzt zu sagen, alle Menschen, die hier sind, sind auf dem Wege, Neubürger zu werden. Und im Zuge ihres gewonnenen Neubürgerstadiums werden sie die Bundesrepublik Deutschland umgestalten. Das halte ich für ein instrumentelles Denken von Herrn Eilenberger, dem ich entschieden widersprechen möchte. Es geht darum, zunächst einmal, wie gehen wir mit dieser Situation um? Und ganz persönlich für mich muss ich sagen, ich habe mich bisher eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sehe auch keine sklerotische Republik. Es hat sich so viel getan im letzten Jahrzehnt. Und ich denke, wir sind mit oder ohne Flüchtlingskrise auf einem guten Weg.
Herr Eilenberger möchte erwidern.
Dass ich den anderen, ohne ihn zu verherrlichen, als ein Instrument meiner Selbstfindung erkenne, das scheint mir ganz vernünftig. Das tun wir alle. Das heißt, es ist ein soziales Wesen zu sein. Wenn wir von einer Instrumentalisierung der anderen und Fremden sprechen, die mir selbst auch sehr problematisch erscheint, dann ist es die ökonomische. Denn was in diesem Diskurs derzeit eindringt, ist, wir brauchen diese Flüchtlinge für die Altersversorgung. Wir brauchen sie als Auszubildende. Wir brauchen sie als Wirtschaft. Und wenn ich das als Philosoph sagen kann, da bin ich lieber Kantianer und sage, Menschen sind Zwecke an sich. Sie sind nicht Mittel zum Zweck. Und ich sehe eine sehr große Gefahr in der Ökonomisierung, in der Rationalisierung dieser Flüchtlingskrise über ein ökonomisches Argument. Denn es ist nicht sicher, und es wird eine große Anstrengung sein, diese Bewegung ökonomisch für das Land fruchtbar zu machen. Und da würde ich wirklich sagen, wir sollten das bewahren, was an unserem Land und unserer Kultur am besten ist, nämlich zum Beispiel die kantische Tradition sagen, diese Menschen sind zuerst Zweck an sich und haben als Zweck an sich Bedürfnisse. Also, dass die Instrumentalisierung des anderen zur Selbstfindung, das scheint mir etwas ganz Normales. Die Ökonomisierung des anderen, die derzeit auch von den Befürwortern und Advokaten der Flüchtlingsbewegung eingesetzt wird, die ist viel problematischer, als sie wahrgenommen wird in meinen Augen.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Fall Reker und ich frage nochmal Claudia van Laak. Die Frau ist niedergestochen worden mit der anscheinbaren Begründung, der Täter wolle etwas gegen Flüchtlinge tun. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Alexander Kissler macht den Scheibenwischer.
Ja, eine absurde Begründung natürlich. Also es ist ja offenbar also ein Mann, der selten Herr seiner Sinne ist und dieser Tat schon gar nicht, ein Gewalttäter. Also wir sollten auch jetzt nicht zu früh einer solchen schrecklichen Gewalttat, über die noch ermittelt wird, jetzt hier große politische Botschaften ableiten. Dieser Satz ist so hanebüchen im Zusammenhang mit diesem Mordversuch, die Frau hätte ja sterben können, dass ich mir sehr, sehr schwer tue, dem jetzt irgendwelche diskursiven Botschaften zu entlocken. Das war eine Hasstat, eine Gewalttat, ein Mordversuch.
Aber es ist doch ein Mordversuch, der aus einem bestimmten Motiv wohl höchstwahrscheinlich heraus
ist. Naja, er hat etwas gesagt, offenbar, wenn das Zitat stimmt. Es wird noch ermittelt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er sich in einem rechtsextremistischen Gedanken und vielleicht auch persönlichen Umfeld bewegt hat, dass er früher offenbar auch personelle Verbindungen gehabt hat zu solchen extremistischen Netzwerken. Das ist offenbar Faktum, aber auch da bitte ich darum, noch etwas die Ermittlungen abzuwarten und nicht zu früh jetzt dieser schrecklichen Tat die Weihen einer politischen Aussage zu geben.
Dann tun wir Ihnen den Gefallen und bleiben mal im Allgemeineren und fragen Frau van Laak, gibt es denn Anzeichen in Deutschland, dass die rechtsextreme Szene sich von den verbalen Äußerungen, die wir hören, ermutigt fühlt?
Na, der Punkt ist natürlich, dass die gesamte Szene, sei es jetzt, wenn man sich die NPD anguckt oder Neonazi-Verbindungen, dass die natürlich dieses Asylthema als gemeinsamen Konsens haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja gestern eine Razzia in Franken, wo auch in Bamberg, wo ja rechtsextreme, war es Sprengstoff oder etwas anderes, gehortet hatten, mit dem Ziel, wohl Asylbewerber